7108 oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion. Ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Kang Kyung-an kreuz und quer durch Korea, unter anderem über die großzügige Verwendung von Streusalz, die aber auch Probleme nach sich zieht. Sie hören außerdem Korea hautnah, Nachrichten aus der Unterhaltungsbranche und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Schritte zur Wiedervereinigung. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Regierung verspricht proaktives Handeln wegen neuer US-Zölle. Parlamentarischer Unterausschuss billigt Gesetzentwurf für höhere Steuergutschriften für Halbleiterindustrie. Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Yun geht in die Endphase. Südkorea will die möglichen Auswirkungen der US-amerikanischen Zollpolitik auf Südkoreas Industrie- und Exportwirtschaft gründlich untersuchen. Geplant sei eine nach Branchen gegliederte Überprüfung und im Anschluss daran ein proaktives und lückenloses Vorgehen. Dies erklärte der kommissarische Präsident und Finanzminister Choi Sang-mok am Mittwoch bei einem Treffen der zuständigen Minister. Er warnte vor zunehmender Unsicherheit im globalen Handelsumfeld. Die USA beschlossen am Montag Zölle von 25% auf Stahl- und Aluminiumimporte. Zudem gelten neue US-Zölle auf Autos und Halbleiter, Südkoreas wichtigste Exportprodukte, mittlerweile als sehr wahrscheinlich. Choi kündigte außerdem für nächste Woche ein Treffen zu Exportstrategien an. Dabei sollten Maßnahmen besprochen werden, wie die voraussichtlich von den Zöllen betroffenen Unternehmen besser unterstützt werden können. Ein weiteres Thema sei die Diversifizierung der Ausfuhren sowie Abnehmermärkte. Ein parlamentarischer Unterausschuss hat einen Gesetzentwurf für höhere Steuergutschriften für die Halbleiterindustrie verabschiedet. Ein Unterkomitee des Strategie- und Finanzausschusses billigte am Dienstag das sogenannte K-Chips-Gesetz. Der Entwurf sieht die Anhebung der Steuergutschriften für Investitionen von Halbleiterunternehmen um 5 Prozentpunkte vor. Sollte die Vorlage schließlich die Nationalversammlung passieren, wird die Steuergutschrift für Anlageinvestitionen von Halbleiterunternehmen im Falle von Großunternehmen und großen Mittelständlern von derzeit 15% auf 20% steigen. Für Klein- und mittlere Unternehmen wird sie von 25% auf 30% erhöht. Der Unterausschuss verabschiedete auch einen Gesetzentwurf für den weiteren Fortbestand der Steuergutschriften für Forschung und Entwicklung. Für die Forschung und Entwicklung in den Bereichen neues Wachstum, Grundlagentechnologie sowie nationale strategische Technologien soll die Gewährung der Steuergutschrift um 5 Jahre bis Ende 2029 verlängert werden, im Halbleiterbereich um 7 Jahre bis Ende 2031. Das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Yoon Sung-yeol vor dem Verfassungsgericht geht in die Endphase. Für Donnerstag ist der 8. Verhandlungstermin, der letzte vom Verfassungsgericht festgesetzte Termin, geplant. Sollte kein weiterer Termin festgelegt werden, wird das Verfassungsgericht voraussichtlich noch in der kommenden Woche die letzte Anhörung anberaumen, damit beide Seiten ihre abschließenden Plädoyers halten können. Demnach gilt es als sehr wahrscheinlich, dass die mündliche Verhandlung nächste Woche beendet wird. Das Urteil würde dann möglicherweise Anfang März verkündet. Die südkoreanische Regierung hat beschlossen, die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu Syrien zu überprüfen. Dies teilte ein Beamter des Außenministeriums am Dienstag nach seiner Rückkehr aus Syrien Reportern mit. Die Entwicklungen in der internationalen Gemeinschaft und die Situation in Syrien seien konkret erfasst worden. Auch sei die Bereitschaft der Übergangsregierung in Syrien zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen bestätigt worden, hieß es zur Begründung. Die Regierung werde außerdem dafür sorgen, dass die von ihr zugesagte Reishilfe und die Hilfe im Gesundheitsbereich planmäßig geleistet würden. Syrien nahm 1966 diplomatische Beziehungen zu Nordkorea auf. Beide Länder unterhielten enge Beziehungen zueinander. Das nahöstliche Land ist das einzige UN-Mitglied, mit dem Südkorea keine diplomatischen Beziehungen unterhält. Hinter dem Angriff auf das Dokumentenmanagementsystem der südkoreanischen Regierung haben offenbar nordkoreanische Hacker gestanden. Wegen des Vorfalls leiteten Südkoreas Geheimdienste eine Untersuchung ein. Verschiedene Medien hatten berichtet, dass der Entwickler des OnNara-Systems Ende letzten Jahres von einem Hackerangriff betroffen war. Dazu teilte der Nachrichtendienst NIS am Mittwoch mit, dass die Untersuchung noch nicht abgeschlossen sei. Die Behörde geht aktuell davon aus, dass Nordkorea für die Attacke verantwortlich ist. Bei dem Angriff seien Daten von Servern des Unternehmens gestohlen worden. Dieses ist für Entwicklung, Aufbau und Betrieb des Systems zuständig. Das OnNara-System wird von allen Regierungsbehörden für die Bearbeitung offizieller Dokumente verwendet. Dies betrifft die Erstellung, Prüfung und Genehmigung von Dokumenten. In einer Postsendung aus Frankreich ist eine neuartige synthetische Droge gefunden worden, die bisher noch keinem Land aufgetaucht war. Das Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit teilt am Mittwoch mit, auf Antrag der Zollbehörde die Substanz als Droge der vorübergehenden Klasse eingetragen zu haben. Es besteht nach Ansicht des Ministeriums die Gefahr, dass sie als Drogenersatz in Umlauf gebracht wird. Der japanische Premierminister Shigeru Ishiba hat US-Präsident Donald Trump um die Zusammenarbeit für die Lösung der Frage der durch Nordkorea entführten japanischen Staatsangehörigen gebeten. Die Bitte habe er beim ersten Spitzentreffen mit Trump am letzten Freitag in Washington unterbreitet, sagt Ishiba am Mittwoch. Vor dem Oberhaus des Parlaments bezeichnete er es als großen Erfolg, dass er sich Trumps volle Unterstützung für die Lösung der entführten Frage gesichert habe. Der Premier erklärte zudem, dass beide Seiten ihre Einschätzungen zur Lage Nordkorea ausgetauscht hätten. Sie hätten die Notwendigkeit eines gemeinsamen Vorgehens in der Nuklear- und Raketenfrage bestätigt. Auch seien die feste Verpflichtung zur vollständigen Denuklearisierung Nordkoreas sowie die Bedeutung einer stärkeren Kooperation zwischen Südkorea, den USA und Japan bekräftigt worden, hieß es weiter. Großunternehmen waren im vergangenen Jahr die zentrale Säule des südkoreanischen Außenhandels. Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch stieg der Wert der Ausfuhren letztes Jahr gegenüber dem Vorjahr um 8,1% auf 683,7 Milliarden Dollar. Nach Unternehmensgröße betrachtet konnten Großunternehmen ihre Exporte gegenüber dem Vorjahr um 11,6% steigern. Dagegen erlitten große Mittelständler einen Rückgang von 0,7%. Mittlere und Kleinunternehmen erfreuten sich eines Zuwachses von 4,7%. Der Anteil der 10 größten Unternehmen nach dem Wert der Exporte kletterte um 3,7 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich auf 36,6% der Gesamtexporte des Landes. Eisschnellläufer Isung-hun hat den Rekord der meisten Medaillen eines südkoreanischen Athleten bei asiatischen Winterspielen erneuert. Bei den Winter-Asienspielen 2025 in Harbin gewann er am Dienstag seine 9. Medaille bei asiatischen Winterspielen. In der Mannschaftsverfolgung der Männer wurde er zusammen mit Chong Jae-won und Park Sang-on mit einer Zeit von 3 Minuten und 47,99 Sekunden Zweiter hinter China und holte Silber. I hatte bei den Winter-Asien-Spielen 2011 und 2017 8 Medaillen gewonnen. Mit insgesamt 9 Medaillen überholte der 36-Jährige den bisherigen Rekordhalter Kim Dong-song, der bei Winter-Asien-Spielen 8 Medaillen im Short-Track geholt hatte. Das Orchesterfestival des Seoul Arts Center wird am 1. April eröffnet. Die 37. Auflage des jährlichen Orchesterfestivals wird für 20 Tage in der Konzerthalle des Kunstkomplexes im Süden Seouls stattfinden. An dem Festival zum Thema The New Beginning nehmen 18 Orchester teil. Anlässlich des 150. Geburtstages von Maurice Ravel und des 50. Todestages von Dmitri Schostakowitsch werden auch seltene Stücke beider Komponisten gespielt. Auf der Plattform Digital Stage sind kostenlose Livestreams geplant. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, Kang Kyung-a heißt Sie herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Laut Angaben des Umweltministeriums erreichte die durchschnittliche jährliche Feinstaubkonzentration in Südkorea im vergangenen Jahr mit 15,6 Milligramm pro Kubikmeter den niedrigsten Wert seit Beginn der Messungen im Jahr 2015. Dies entspricht einem Rückgang von 38,1% im Vergleich zu 2015 und einem Rückgang von 14,3% gegenüber dem Vorjahr. Die Anzahl der Tage, an denen die Feinstaubkonzentration im Durchschnitt 15 Milligramm pro Kubikmeter betrug und als gut eingestuft wurde, war mit 212 Tagen so hoch wie nie zuvor. Gleichzeitig gab es nur 10 Tage, an denen der Feinstaubwert mit mehr als 36 Milligramm die Stufe schlecht überschritt. Das Umweltministerium führt die Verbesserungen der Feinstaubwerte auf eine Kombination aus Maßnahmen der Regierung, eine verringerte externe Belastung und günstige Wetterbedingungen zurück. Zu den wirksamen Maßnahmen zählt die Einführung von Emissionsgrenzwerten für Unternehmen, die sicherstellen, dass die Emissionen von Luftschadstoffen innerhalb eines festgelegten Rahmens bleiben. Ein weiterer Faktor ist das Förderprogramm zur frühzeitigen Verschrottung alter Dieselautos. Die Anzahl der Dieselfahrzeuge mit der niedrigsten Abgasnorm sank im Vergleich zu 2020 um 79%. Zudem sei auch die Feinstaubkonzentration in der nordöstlichen Region Chinas um etwa 42 zurückgegangen. Soweit zu dieser Meldung. Im ersten Beitrag geht es um den gestiegenen Verbrauch von Streusalz in diesem Jahr infolge starker Schneefälle und die Folgen für die Umwelt. Danach hören Sie Korea hautnah. Im dritten Teil berichten wir darüber, dass immer mehr Mädchen und jungen Schulen aufgrund des Rückgangs von Schulpflichtigen auf Koedukation umstellen. Zum Schluss hören Sie Nachrichten aus der Unterhaltungsbranche mit Sebastian Ratzer. Zeit für eine Musikpause. Yeon singt "Lass uns jetzt vergessen".
Don't
Wegen der starken und häufigen Schneefälle in diesem Winter ist der Verbrauch von Streusalz drastisch gestiegen. Das Streuen von Streusalz wie Calciumchlorid ist mittlerweile ganz gewöhnlich geworden. Schaufel oder Besen kommen bei Schneewetter hingegen eher selten zum Einsatz. Der Einsatz von Enteisungsmitteln ist aus Sicherheitsgründen unvermeidlich, ihr übermäßiger Gebrauch ist jedoch etwas problematisch. Dies führt nicht nur zu einer Verschwendung von Steuergeldern, sondern stellt auch eine ernsthafte Umweltbelastung dar. Der übermäßige Einsatz von Streusalz verursacht Korrosion an Fahrzeugen und Straßen und wird zudem als eine der Ursachen für das Absterben von Straßenbäumen genannt. Studien zeigen, dass übermäßige Mengen an Enteisungsmitteln die Salzkonzentration in der Umwelt erhöhen und das Ökosystem gefährden können. In den letzten Jahren ist der Verbrauch von Streusalz in Seoul wieder deutlich gestiegen. Während in den Wintermonaten 2020 etwa 10.462 Tonnen Streusalz verbraucht wurden, stieg die Menge 2021 auf das Vierfache auf 48.492 Tonnen. 2023 sank der Verbrauch etwas, doch im letzten Jahr stieg er wieder auf 60.819 Tonnen an. Auch nach den jüngsten heftigen Schneefällen vor einer Woche ließ sich das Problem mit bloßen Augen erkennen. Selbst mehrere Tage nach dem Schneefall waren die weißen Rückstände von Calciumchlorid immer noch auf den Straßen zu sehen. Manche Straßen wirkten wie mit einer Salzschicht überzogen. Mittlerweile wird Streusalz sogar in kleinen Gassen großzügig verteilt. Ein Mitarbeiter eines Bürgerzentrums erklärte, dass viele Bewohner kommen, um sich chemische Enteisungsmittel zu holen, sobald Schnee vorhergesagt wird. Das Schneeräumen vor dem eigenen Haus ist in Korea eine Pflicht. Wann genau und in welchem Umfang das erfolgen muss, ist genau festgelegt. In dicht besiedelten Wohngebieten reicht es aus, wenn jeder Bewohner den Schnee vor seiner eigenen Haustür räumt. Wenn das aber zu anstrengend ist oder vielleicht auch einfach, weil es bequemer ist, greifen viele Menschen aber gleich zum Streusalz. Ein Bewohner eines Wohnviertels in Seoul sagt, dass selbst an schneefreien Tagen das Streusalz im Streugutkasten schnell aufgebraucht sei. Wahrscheinlich würden die Leute es zu Hause lagern und vor ihre Tür streuen, sobald die ersten Schneeflocken fallen. Dem Streusalz enthalten Chlorite können Asphalt und Fahrzeuge korrodieren und sind auch für Haustiere gefährlich. Hunde beispielsweise können sich bei Spaziergängen die Pfoten verletzen. Noch schwerwiegender sind die Umweltprobleme, insbesondere das Austrocknen der Straßenbäume. Das koreanische Forstforschungsinstitut hat herausgefunden, dass Calciumchlorid den Boden alkalisch macht und zu einer schnellen Dehydration der Blätter im Frühling führt. Chemische Bestandteile des Streusalzes führen zu Rissen im Asphalt und wenn Feuchtigkeit in diese Risse eindringt und gefriert, beschleunigt sich die Bildung von Schlaglöchern. Laut einer Untersuchung der Zeitung Jungbo Ilbo stieg die Zahl der Schlaglöcher in der Provinz Gyeonggi von 66.379 im Jahr 2022 auf 96.990 im Jahr 2023. Bis August letzten Jahres gab es bereits 106.470 neue Schlaglöcher. Dies ist mehr als im gesamten Vorjahr. Besonders in diesem Winter, in dem vergleichsweise viel Schnee gefallen ist, wird eine schnelle Ausbesserung der beschädigten Straßen immer wichtiger. Trotzdem bleibt die Vermeidung solcher Schäden eine große Herausforderung. Im südlichen Teil der Provinz Gyeonggi stiegen die Haushaltsmittel für Straßenreparaturen von 26 Milliarden Won im Jahr 2023 auf 30 Milliarden Won im Jahr 2024. In diesem Jahr gingen sie leicht auf 29 Milliarden Won zurück. Im nördlichen Teil blieb das Budget für die Instandsetzung von Schlaglöchern mit etwa 1 Milliarde Won auf dem Vorjahresniveau. Ein Beamter der Stadtverwaltung von Suwon erklärte, obwohl eine mobile Einsatztruppe für Schlaglöcher im Ansatz sei, lasse sich das Problem nicht so vollständig in den Griff bekommen. Nun soll ein Expertengremium eingesetzt werden, um die Straßentechnologie insgesamt weiterzuentwickeln. Hören Sie nun Korea hautnah. Heute stellen wir Ihnen eine Ausstellung zu Architektur und Kunsthandwerk vor. Im Seoul Museum of Craft Art findet eine Ausstellung statt, die mit der Funktion des Kunsthandwerks in architektonischen Konstruktionen vertraut macht. Die Ausstellung Ein Haus aus Kunsthandwerk bauen zeigt, dass Kunsthandwerk nicht nur als Teil einer Inneneinrichtung oder dekoratives Element in einem Haus existiert, sondern eine viel breitere Rolle im architektonischen Raum einnimmt. An der Ausstellung beteiligen sich insgesamt 20 Künstler, darunter Kunsthandwerker, Meister, Architekten und Designer. Lassen wir zunächst einige Besucher über ihre Eindrücke erzählen. In den Palästen sieht man oft weiße Tapeten, daher dachte ich, dass das immer so war. Aber durch die Ausstellung habe ich erfahren, dass es eine große Vielfalt an Tapeten gab. Ich habe mein ganzes Leben in standardisierten Apartments gewohnt. Es ist erstaunlich zu sehen, dass beim Hausbau so viele verschiedene Elemente und Funktionen berücksichtigt werden können und dass auch Schönheit eine Rolle spielt. Ich würde gerne einmal in so einem Haus leben. Es war eine neue Erfahrung für mich. Die Ausstellung nahm ihren Ausgangspunkt in der Geschichte des Architekten Om Dong-mun, Mitglied der ersten Generation koreanischer Architekten. Om Dong-mun ist weithin bekannt als der Architekt des Sejong-Kulturzentrums in Seoul. Sein Großvater und Vater waren die letzten Meister der koreanischen Lackkunst mit Perlmutt in Tarsien, Nasan CG. Vielleicht aus diesem Grund betonte Om Dong-mun oft die Bedeutung von Kunst und Kunsthandwerk in der Architektur. Ein genauer Blick auf das Sejong-Kulturzentrum zeigt, dass dort viele kunsthandwerkliche Elemente aus der traditionellen koreanischen Architektur integriert wurden. Die Ausstellung wurde von der Kuratorin Tong Unju vom Seoul Craft Museum konzipiert. Es dauerte etwa ein Jahr, bis sie Künstler aus verschiedenen Bereichen gewinnen und die Ausstellung themenbezogen gestalten konnte. Die Ausstellung stellt eine offene Frage zur Beziehung zwischen Kunsthandwerk und Architektur. Beide Disziplinen haben nicht nur ihre eigene Funktionalität und Zweckmäßigkeit, sie verfolgen auch einen ästhetischen Wert, der das Leben der Menschen bereichert. In der Ausstellung werden Böden, Säulen und Wände als Elemente des Kunsthandwerks gezeigt. Als nächstes hören wir Im Gwang-sun, der den Raum Sparren horizontal tragen und stützen gestaltet hat. Im Gwang-sun hat sowohl Kunsthandwerk als auch Architektur studiert. Er verwendete Holzbauteile, die eine zentrale Rolle in der traditionellen koreanischen Architektur spielen, um daraus sogenannte Art Furniture zu gestalten. Die Möbelstücke sind so beeindruckend, dass man sie am liebsten mit nach Hause nehmen möchte. Indem er die natürliche Maserung des Holzes bewahrte und mit passenden Farben kombinierte, schuf er Stühle und Gemälde. Seine Arbeiten zeigen eindrucksvoll, dass auch Baumaterialien als kunsthandwerkliche Elemente genutzt werden können. Vor langer Zeit bereiste ich das ganze Land, um die traditionelle koreanische Architektur zu erkunden. Dabei entstand in mir der Wunsch, die ästhetische Schönheit der Architektur in Innenräume zu übertragen. In der Ausstellung berücksichtige ich den Bo, übersetzt so viel wie Sparren, der mit Dachvorsprüngen als Bauelement fungiert. Diese Sparren sind ein entscheidendes Element, das die Dachvorsprünge miteinander verbindet. Im Gegensatz zu anderen Bauteilen sind sie besonders wichtig, da sie die geschwungene Eleganz des Dachüberhangs bestimmen. Die meisten modernen Häuser, einschließlich Apartments, wurden mit modernen Bautechniken errichtet. Dies erhöht zwar ihren praktischen Nutzen, aber die traditionelle koreanische Identität lässt sich darin nur schwer finden. Bei Kunsthandwerk denkt man zudem oft nur an handgefertigte Dekorationsobjekte für den Innenraum. Die Ausstellung bricht mit dieser eingeschränkten Sichtweise und erlaubt den Blick aus einer neuen Perspektive. Zum Schluss hören wir Kunsthandwerkskritiker Yuk Sang-su.
공예가 그동안에 우리가 어떤 개인적인 어떤 사물, 어떤 생활에 필요한 어떤 물건으로
Bisher wurde Kunsthandwerk meist als etwas Persönliches wahrgenommen, als Gebrauchsgegenstand im Alltag oder als traditionelles Werkzeug. Doch diese Ausstellung zeigt die Erweiterung des Begriffs Kunsthandwerk und seine tiefe Verbindung zum Leben und zu den Menschen. Es ist die erste Ausstellung dieser Art in Korea, die diese Perspektive beleuchtet. In der koreanischen Sprache nutzen wir das Wort bauen, jita, nicht nur für Häuser, sondern auch für Lächeln, Lieder komponieren und Essen kochen. Letztendlich bedeutet bauen nichts anderes als Leben gestalten. Der Bevölkerungsrückgang sorgt auch im Bildungswesen für einschneidende Veränderungen. Immer mehr reine Mädchenschulen oder Jungenschulen zollen auf Koedukation um. Die der Dongguk-Universität untergeordnete Girls High School für Lehrerausbildung im Seoul-Bezirk Gwangjin-gu erlebte neulich eine historische Veränderung. Zum ersten Mal in ihrer 95-jährigen Geschichte nahm die Schule männliche Schüler auf, nachdem sie zur Koedukation übergegangen war. 97 Jungen, die zur Anmeldung an die Schule kamen, betrachteten neugierig die neuen Schuluniformen für männliche Schüler. Die Vorbereitungen für das neue Schuljahr waren umfangreicher als je zuvor. Die Schule richtete spezielle Einrichtungen für die neuen Schüler ein, darunter separate Toiletten, Umkleideräume und Sportgeräte. Da viele Jungen Fußball lieben, ist auch geplant, den Sandplatz des Schulhofs in einen Kunstrasenplatz umzuwandeln. Der Hauptgrund für den Übergang zur Koedukation ist der Rückgang der Schülerzahlen. Vor 20 Jahren hatte die Schule noch über 1000 Schüler, doch inzwischen sind es weniger als 700. Eine sinkende Schülerzahl erschwert die Erstellung des Lehrplans und wirkt sich negativ auf die Zahl der Lehrkräfte aus. Die Umstellung auf Koedukation sei daher nicht bloß eine Option, sondern eine Überlebensfrage gewesen, so die Schulleiterin Min Bo-kyung. Anfangs sei mehr als die Hälfte der Schüler, Eltern und Alumni dagegen gewesen, doch selbst eine 100-jährige Tradition kann nur weiter bestehen, wenn es genug Schüler gibt. In ganz Südkorea nehmen immer mehr ehemalige Jungenschulen und Mädchenschulen sowohl Mädchen als auch Jungen auf. Nach Angaben des Bildungsministeriums stieg die Zahl der Schulen, die zur Koedukation übergehen, von 6 im Jahr 2020 auf 12 im Jahr 2021 und überschritt ab 2022 jährlich 20. Dieses Jahr werden insgesamt 32 Schulen den Wechsel vollziehen. Der Hauptgrund für diesen Trend ist der Bevölkerungsrückgang aufgrund niedriger Geburtenraten. Schulen, die weiterhin nach Geschlechtern getrennt Schüler aufnehmen, haben zunehmend Schwierigkeiten, genügend Neuanmeldungen zu erhalten, um ihren Betrieb aufrechtzuerhalten. Ein Beispiel dafür ist die Kwangun-Mittelschule im Stadtteil Noan, die als einzige Jungenschule unter den 26 Mittelschulen im Bezirk Noan im Jahr 2027 koedukativ werden soll. Die Kwangun-Mittelschule wurde 1965 gegründet und verbuchte im letzten Jahr nur 115 Neuanmeldungen, etwa 30% weniger als der Durchschnitt des Bezirks. Da die gemischten Schulen im Umfeld von Mädchenschulen oft eine Dominanz von männlichen Schülern erleben, wird der Übergang zur Koedukation auch von den Bildungsbehörden unterstützt. Das Bildungsamt von Seoul unterstützt Schulen, die diesen Übergang vollziehen, mit 600 Millionen Won, etwa 400.000 Euro über 3 Jahre, während das Bildungsamt der Provinz Gyeongnam 300 Millionen Won bereitstellt. In den 1960er Jahren waren Jungen- und Mädchenschulen die gängige Form von Mittel- und Oberschulen. Laut Bildungsstatistiken waren vor 60 Jahren unter den 692 Oberschulen im ganzen Land 73% Jungenschulen und 27% Mädchenschulen. Damals gab es keine einzige gemischte Oberschule. Mit der Einführung der Standardisierungspolitik im Bildungswesen im Jahr 1974, bei der Schüler je nach Wohnort den Schulen zugewiesen wurden, stieg der Anteil der koedukativen Schulen jedoch auf 31,3%. In den späten 1990er Jahren beförderte die allgemeine gesellschaftliche Bewegung zur Abschaffung geschlechtsspezifischer Diskriminierung den Trend. Infolgedessen sank der Anteil der reinen Jungen- und Mädchenschulen im letzten Jahr auf 19,9% aller Mittelschulen und auf 33,7% aller Oberschulen. Die Schulen berichten von vielen positiven Effekten durch die Umstellung. Jungs würden nicht mehr so viele Schimpfwörter gebrauchen und nicht mehr so viele Streiche spielen. Die Atmosphäre an der Schule habe sich dadurch insgesamt verbessert. Eine Schulleiterin erklärte, da nun auch Schülerinnen mit einer anderen Sensibilität für Geschlechterfragen an der Schule sind, hätten die Lehrkräfte spezielle Schulungen für die Schülerbetreuung erhalten. Zudem mussten neue Regeln zu Themen wie Körperkontakt und Make-up diskutiert werden.
Und nun unsere Nachrichten zum Unterhaltungsbereich. Die Boygroup Tomorrow by Together, TXT, hat in den USA weitere Goldauszeichnungen erhalten. Damit hat die Gruppe von der Recording Industry Association of America, RIAA, bereits dreimal den Goldstatus zuerkannt bekommen. Am Donnerstag wurde im Internetauftritt des Verbands der US-Plattenindustrie bekannt gegeben, dass die Lieder Zero by One, Love Song und Blue Hour mit dem Erreichen der Marke von 500.000 verkauften Einheiten die Goldauszeichnung erhalten werden. Die nächste Stufe wäre die Platin-Auszeichnung für 1 Million verkaufte Einheiten, mehrfach Platin für 2 Millionen Verkäufe und Diamantstatus für das Erreichen der 10 Millionen Marke bei den Verkäufen. Unterdessen wird die fünfköpfige Gruppe vom 7. bis 9. März Konzerte in Incheon geben. Diese markieren den Beginn ihrer Welttournee, die sie in mehrere Städte in Europa und Asien führen wird. Unter anderem sind Auftritte in London, Berlin, Paris, Amsterdam, Osaka, Tokio und Macau geplant. Die Girlgroup New Jeans heißt ab sofort NJC. Die Mitglieder der Gruppe hatten sich im Zuge eines Vertragsstreits von ihrem Label losgesagt und planen nun unabhängige Aktivitäten. Die Gruppe will schon bald unter dem neuen Namen in Hongkong auftreten. Am 7. Februar wurde die Namensänderung offiziell bekannt gegeben. Diese wirkte sich auch auf die Konten in sozialen Medien aus. Die dortigen Profilnamen wurden von Jeans for Free zu NJC Official geändert. Das Quintett wird bei der Veranstaltung Complex Live in Hongkong erstmals unter dem neuen Namen auftreten. Es handelt sich um ein globales Festival für Mode und Kultur, das vom 21. bis 23. März stattfindet. Die Gruppe hatte im vergangenen November einseitig die Beendigung des Vertrags mit dem Label Adore erklärt und dies mit Pflichtverletzungen begründet. Das Label ist jedoch anderer Meinung und pocht auf die Einhaltung des Vertrags. Unterdessen wurde eine einstweilige Verfügung beantragt, damit die Gruppe keine Werbeverträge unterschreiben kann. Dass sich die Gruppe umbenannte, wurde vom Label mit Bedauern aufgenommen. Man sei zu Gesprächen mit den Mitgliedern und ihren Anwälten bereit, um Missverständnisse zu klären und über die Zukunft zu sprechen, hieß es. Am vergangenen Freitag ist der bekannte Trotzsänger Song Daegwan verstorben. Der Sänger, der 1975 mit Sunny Day seinen größten Hit hatte, wurde 79 Jahre alt. Am Donnerstag habe er in die Notaufnahme gebracht werden müssen, nachdem sich sein Gesundheitszustand plötzlich verschlechtert habe. Am Freitagmorgen sei er dort an einem Herzinfarkt gestorben, teilte seine Familie mit. Song debütierte 1967 mit The Kind Man und wurde einem breiten Publikum erst 1975 mit Sunny Day bekannt. Zwischenzeitlich lebt er in den USA, nachdem in Südkorea immer mehr Theatershows gestrichen worden waren, die damals eine wichtige Einnahmequelle für Sänger waren. 1989 kehrte er in sein Heimatland zurück und konnte seine Musikkarriere mit dem Lied Because of Love wieder aufleben lassen. Es folgten noch zahlreiche weitere Hits und Song zählt in den 1980er und 90er Jahren zu den großen vier der Trott-Szene neben Taejina, Hyuntol und Seol-Undo. Der Verstorbene sollte ursprünglich noch in dieser Woche in der beim älteren Publikum beliebten Musiksendung Kayo Mude bei KBS auftreten. Den Auftritt habe er wegen gesundheitlicher Probleme aber bereits absagen müssen, hieß es von Seiten des Senders. Das waren unsere Nachrichten zum Unterhaltungsbereich.
Das war's für heute in Kreuzung quer durch Korea. Hören Sie zum Schluss Rush von Nisa und wir sagen Tschüss bis zum nächsten Mal.
Alltagskoreanisch. Weiter geht es heute mit dem folgenden Dialog aus der Liebeskomödie Discovery of Love.
데친 거 어때요? 멋있으세요. 우리 나이 남자들 꽉 막혔는데 그런 것도 아니고.
Minsu hat ein Date mit Hadins Mutter und bekommt plötzlich einen Anruf von Juni. Weil sie zufällig in der Nähe ist, will sie sich zu ihnen gesellen. Minsu hat also keine Wahl, als sie Hadins Mutter vorzustellen, und Hadins Mutter freut sich darüber, dass sie sich endlich kennenlernen. Auf Junis Frage, wie sie ihren guten alten Freund Minsu findet, greift Hadins Mutter zu unserem Ausdruck der Woche. 멋있으세요. Ich wiederhole. 멋있으세요. Hierfür, er ist toll. Da Hadins Mutter und Juni sich gegenseitig siezen, ist der Ausdruck höflich formuliert. Wenn sie das Gleiche im Gespräch mit Freunden ausdrücken wollen, vor denen sie keine Höflichkeitsformen verwenden, benötigen sie die vertraute Variante mit der nicht höflichen Aussagenendung o, und zwar 멋있어. Noch einmal 멋있어. Hier noch einmal die höfliche Form im O-Ton.
멋있으세요. 멋있으세요. 멋있으세요.
Als nächstes wollen wir uns heute mit dem folgenden Fragesatz von Juni beschäftigen.
데친 거 어때요? 데친 거 어때요? 데친 거 어때요?
제 친구 어때요? Der Satz beginnt mit dem Possessivpronomen 제, noch einmal 제 für mein. Damit stellt sich der Sprecher eine Stufe niedriger als der Gesprächspartner, den er sitzt. Das nachgestellte Nomen Qingu, noch einmal Qingu, steht für Freund, Freunde. Das Prädikat Otteyo besteht aus dem Verbstamm Otoha des Verbs Otohada für wie sein, der Aussagenendung Yo und dem Höflichkeitssuffix Yo. Der vollständige Fragesatz Je Qingu Otteyo, ich wiederhole, Je Qingu Otteyo heißt also wortwörtlich, wie ist mein Freund? Da der Sprecher in unserer Szene die Meinung des Gegenübers über seinen Freund wissen möchte, könnte man den Satz auch mit »Wie finden Sie meinen Freund?« übersetzen. Tauschen Sie dann noch das höfliche Possessivpronomen gegen das neutrale Possessivpronomen »ne« noch einmal »ne« aus und lassen noch das Höflichkeitssuffix »jo« weg, haben Sie auch schon die nicht höfliche Form dazu. »Ne 친구 어때?« noch einmal »ne 친구 어때?« Hören Sie zum Schluss noch einmal das ganze Gespräch von vorne.
제 친구 어때요? 멋있으세요. 우리 나이 남자들 꽉 막혔는데 그런 것도 아니고.
자, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.
Hallo, wir begrüßen Sie zu Schritte zur Wiedervereinigung von KBS World Radio. Diese wöchentliche Sendung berichtet über Land und Leute auf der koreanischen Halbinsel mit dem Schwerpunkt Nordkorea. Am Mikrofon Lee Soo-yeon. Der 8. Februar ist in Nordkorea der Gründungstag der koreanischen Volksarmee. Zum 75. Jahrestag 2023 hielt das Land eine große nächtliche Militärparade ab. Dabei präsentierte es eine taktische Nukleareinheit und Interkontinentalraketen. Warum diese Machtdemonstration? Heute werfen wir mit Sun Hyo-jung, Forscherin am Korea Institute for Defense Analysis, einen Blick auf Nordkoreas Militär und seine Stärke. Nordkoreas Feiertage sind unterteilt in sozialistische und traditionelle Feiertage wie das Mondneujahrsseol und das koreanische Erntedankfest Chuseok. Die sozialistischen Feiertage beziehen sich auf Jahrestage, die mit dem kommunistischen Regime verbunden sind, wie den Geburtstag des Staatsgründers Kim Il-sung und den Jahrestag der Gründung der Arbeiterpartei. Sie werden pompöser gefeiert als traditionelle Feiertage. Auch der 8. Februar als Gründungstag der Armee gehört zu diesen sozialistischen Feiertagen.
북한군, 즉 조선인민군은 1948년 2월 8일 창건된 것으로 알려져 있습니다.
Die koreanische Volksarmee Nordkorea wurde am 8. Februar 1948 gegründet. Ihr Vorläufer war das Sicherheitskommando, das 1945 organisiert und 1948 in die koreanische Volksarmee umgewandelt wurde. Die Chronologie zeigt, dass das nordkoreanische Militär bereits vor der Staatsgründung gegründet wurde. Dies verdeutlicht die wichtige Rolle und den Einfluss des Militärs bei der Staatsgründung Nordkoreas. 1978 verlegte Nordkorea den Gründungstag der Armee vom 8. Februar auf den 25. April, den Tag der Gründung der koreanischen revolutionären Volksarmee 1932, einer antijapanischen Guerillatruppe. Diese Änderung diente vermutlich dazu, die Legitimität der Herrschaft auf das Erbe dieser Guerilla-Armee zu stützen. 2018 kehrte man zum 8. Februar zurück.
Die nordkoreanische Volksarmee wurde 7 Monate vor der Ausrufung der Demokratischen Volksrepublik Korea am 9. September 1948 gegründet. Dies zeigt, dass Nordkorea bereits vor der Staatsgründung dem Militär eine große Bedeutung beimaß. In den 1960er Jahren baute Nordkorea seine militärische Stärke mit 4 militärischen Linien aus. Bewaffnung der gesamten Bevölkerung, Ausbildung jedes Soldaten zum Parteikader, Befestigung des gesamten Landes und Modernisierung des Militärs. Diese Politik legte den Grundstein für den Einsatz militärischer Systeme in allen Bereichen. Die Truppenstärke beträgt über 1,2 Millionen.
북한군의 상비군 병력 규모를 육군 110만여 명, 또 해군 6만여 명.
Die stehenden Streitkräfte Nordkoreas werden auf ca. 1,28 Millionen Mann geschätzt, ca. 1,1 Millionen im Heer, 60.000 in der Marine, 110.000 in der Luftwaffe und 10.000 in strategischen Einheiten. Die dem Generalstab unterstellten Landstreitkräfte umfassen 10 reguläre Front- und rückwärtige Korps, das 91. Hauptstadtverteidigungskorps, ein Luftabwehrkorps, eine Panzerdivision, mechanisierte Infanteriedivisionen, eine Artilleriedivision und weitere Einheiten. Hinzu kommen spezialisierte Bautruppen wie das Straßenbaukorps und das Pionierkorps. Die Marine erweitert ihre Fähigkeiten mit 9 Raketen-U-Booten, die Luftwaffe setzt auf Bodenluftraketen, Flugabwehr, Artillerie und Radarsysteme. Nordkorea soll auch elektronische Störgeräte, darunter GPS-Störsender für die Luftverteidigung entwickeln.
전자교란 장비를 개발해서 이 대공방어에 운용을 하려는 것으로 또 추정이 됩니다.
Im Jahr 2024 zählten Nordkorea ca. 25,8 Millionen Einwohner, etwa die Hälfte der Bevölkerung Südkoreas. Laut Südkoreas Verteidigungsweißbuch 2022 ist die stehende Armee Nordkoreas etwa 2,5-mal so groß wie die Südkoreas. Nach einem Bericht von World Atlas aus dem Jahr 2023 rangiert Nordkorea auf Platz 4 der größten Armeen der Welt. Offiziell operiert Nordkorea mit einem freiwilligen System, faktisch gibt es jedoch seit den 1950er Jahren eine Wehrpflicht für Männer und Frauen. In Nordkorea kann der Wehrdienst für Männer bis zu 10 Jahre und für Frauen bis zu 8 Jahre dauern. Laut Verteidigungsweißbuch 2022 verfügt Nordkorea über ca. 7,6 Millionen Reservisten im Alter von 14 bis 60 Jahren. Dies entspricht etwa 30% der Gesamtbevölkerung. Die kombinierten Streitkräfte aus regulären Truppen und Reservisten umfassen mehr als 8,8 Millionen und nehmen verschiedene Aufgaben wahr.
북한에서 군은 일반적인 군의 역할뿐 아니라 정치적 역할, 또 경제사회적 역할 등을 수행하면서 매우 중요한
Das Militär hat in Nordkorea eine wichtige Stellung und übernimmt Aufgaben in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Für Nordkoreaner, die in die Partei eintreten wollen, ist der Wehrdienst unabdingbar. Insbesondere in der Ära Kim Jong-ils wurde die Politik des Militärs zuerst als Regierungsdoktrin betont. In wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht unterstützte das Militär groß angelegte Bauprojekte wie den Bau von Häusern, Touristendörfern und Kraftwerken. Darüber hinaus wurde es bei Naturkatastrophen wie Taifunen und Überschwemmungen mobilisiert. Während der Covid-19-Pandemie wurde das Militär im Rahmen des nationalen Notfallsystems eingesetzt.
Das nordkoreanische Militär dient sowohl dem Staat als nationale Armee als auch der Partei zur Unterstützung und Durchsetzung ihrer Ideologie.
있는 군대는 최고 사령관이 바다를 미우라고 하면 바다를 미우고 산을 또 옮기라고 하면
Das nordkoreanische Militär ist in verschiedene Wirtschaftsbereiche eingebunden, da es sowohl die Armee der Demokratischen Volksrepublik Korea als auch die Armee der Arbeiterpartei ist. Das macht das Militärleben in Nordkorea schwieriger als in anderen Ländern. Dennoch sehen junge Nordkoreaner den Wehrdienst als Chance zur persönlichen Entwicklung, da er für die soziale Mobilität notwendig ist. Eine Parteimitgliedschaft ist für den sozialen Aufstieg unerlässlich. Trotz dieser Perspektiven empfinden viele Soldaten den Dienst aufgrund der schlechten Lebensbedingungen als belastend.
아시는 것처럼 만성적인 경제난 이게 더욱 심화가 되고 또 최근 인구도 감소하고 있는
Angesichts chronischer wirtschaftlicher Probleme und sinkender Bevölkerungszahlen fällt es den nordkoreanischen Behörden schwer, das Militär aufrechtzuerhalten. Es gibt Berichte über Schwierigkeiten bei der Versorgung mit Lebensmitteln und Gütern, was zu Unterernährung unter den Soldaten führt. Die Truppen bauen in ihren Einheiten Gemüse an und beteiligen sich an wirtschaftlichen Aktivitäten zur Selbstversorgung. Laut dem World Factbook der CIA von 2023 hat sich die Wehrdienstzeit für Männer und Frauen im Vergleich zum Vorjahr um 2 bis 3 Jahre verlängert. Möglicherweise war ein Rückgang der Truppenstärke der Grund für diese Verlängerung, nachdem die Wehrdienstzeit 2021 verkürzt worden war.
Einem Bericht des UN-Menschenrechtsbüros in Seoul aus dem Jahr 2022 zufolge arbeiten nordkoreanische Soldaten unter Bedingungen, die von mangelnder Sicherheit und unzureichender Ernährung geprägt sind. Es gibt auch Berichte, dass viele Soldaten an Unterernährung und Tuberkulose leiden. Trotzdem verlängert Nordkorea den Wehrdienst.
일부 양적 비교에서는 북한의 상비 병력이나 방사포 같은 일부 전력이
In quantitativen Vergleichen mögen Nordkoreas stehendes Heer und bestimmte militärische Fähigkeiten wie Mehrfachraketenwerfer überlegen erscheinen. In qualitativen Vergleichen ist das südkoreanische Militär jedoch deutlich überlegen. Nach dem Military Strength Ranking von 2025 von Global Firepower liegt Südkorea weltweit auf Platz 5, Nordkorea auf Platz 34. Militärische Stärke wird nicht allein durch die Truppenstärke bestimmt. Faktoren wie die qualitative Ausstattung mit Waffensystemen, der wissenschaftlich-technologische Fortschritt, die Modernisierung der Streitkräfte und die nationale Verteidigungsfähigkeit spielen eine entscheidende Rolle. In diesen Bereichen weist Nordkoreas konventionelles Militär deutliche Schwächen auf. Daher konzentriert sich das Land zunehmend auf kostengünstige asymmetrische militärische Fähigkeiten, um seine Schwächen in der konventionellen Kriegsführung auszugleichen.
Nordkoreas konventionelles Militär, das mit traditionellen Waffen wie Schusswaffen und Bomben ausgerüstet ist, verfügt nur über eine begrenzte Schlagkraft. Um dies auszugleichen, setzt das Land alle Ressourcen auf asymmetrische Kriegsführung und entwickelt Massenvernichtungswaffen wie Nuklearwaffen, Raketen sowie chemische und biologische Waffen. Außerdem werden Spezialeinheiten für Überraschungsangriffe ausgebildet.
1500km의 비행 구간을 타원 및 발사형 궤도를 따라 비행하여 표적을 명중 타격했습니다.
Die am 25. Januar von Nordkorea abgeschossenen strategischen Marschflugkörper sind eine neue Waffenentwicklung des Landes. Nach der Vorstellung eines 5-Jahres-Plans zur Verteidigungsentwicklung auf dem Parteikongress 2021 setzt das Land darauf, seine Atomwaffen zu verkleinern und transportabler zu machen. Im vergangenen Jahr wurde eine Interkontinentalrakete gestartet, die die höchste Höhe und die längste Flugzeit in der Geschichte nordkoreanischer Interkontinentalraketentests erreichte. Neben der Waffenentwicklung baut Nordkorea auch seine Spezialeinheiten aus.
Die nach Russland entsandten nordkoreanischen Truppen gehören zum Sturmkorps des 11. Armeekorps, einer Eliteeinheit. Diese Truppen werden als Teil von Nordkoreas Bemühungen gesehen, seine asymmetrische Strategie zu stärken, um Schwächen im konventionellen Militär auszugleichen. Nach dem Verteidigungsweißbuch 2022 sind diese Spezialoperationseinheiten eine eigenständige militärische Teilstreitkraft der nordkoreanischen Volksarmee mit einer geschätzten Stärke von rund 200.000 Mann. Sie übernehmen Aufgaben im Rahmen der kombinierten Kriegsführung, bei der konventionelle und irreguläre Streitkräfte integriert werden. Es wird geschätzt, dass etwa 12.000 Soldaten des Sturmkorps in Russland stationiert sind.
Das 11. Armeekorps vermittelt das Bild furchtloser Krieger, die im Kampf mit bloßen Händen Ketten zerbrechen und während eines Gefechts aus fahrenden Zügen springen. Die Einheit trat erstmals bei der Militärparade zum 75. Jahrestag der Gründung der koreanischen Volksarmee auf. Entgegen den ursprünglichen Erwartungen konnten die nordkoreanischen Truppen in der Anfangsphase ihres Einsatzes im Ukraine-Krieg jedoch nicht ihre Stärke demonstrieren. Die Schlachtfelder in der Ukraine, die von Schützengrabenkämpfen geprägt sind, unterscheiden sich deutlich vom nordkoreanischen Terrain. Da die Soldaten auf die Realität des ukrainischen Schlachtfeldes nicht vorbereitet waren, rückten sie in großen Verbänden über offene, schneebedeckte Felder vor, was zu hohen Verlusten führte. Zudem fehlte es ihnen an Verständnis für moderne Kriegsführung, was sich in erfolglosen Versuchen zeigte, Drohnen aus großer Entfernung abzuschießen. Schätzungen zufolge wurden dabei etwa 3000 nordkoreanische Soldaten getötet oder verletzt. In jüngster Zeit zeigen die nordkoreanischen Truppen jedoch Anzeichen einer verbesserten Kampffähigkeit.
Obwohl die nordkoreanischen Soldaten anfangs unerfahren waren, haben sie sich schnell an die moderne Kriegsführung angepasst. Viele Analysten gehen davon aus, dass sie nach und nach lernen werden, mit Drohnen zu kämpfen. Mit der Entsendung von Truppen scheint Nordkorea das Ziel zu verfolgen, wissenschaftliches und technologisches Wissen über Waffensysteme von Russland zu erwerben. Beispielsweise könnte Nordkorea verschiedene Technologien von Russland lernen, darunter solche, die mit der Wiedereintrittstechnologie von Interkontinentalraketen, Mehrfachsprengköpfen und Aufklärungssatelliten zusammenhängen. Gleichzeitig will das Land seine tatsächliche Kampfkraft durch die Teilnahme an moderner Kriegsführung einschließlich Drohnen und kognitiver Kriegsführung stärken.
Das war's wieder mit der Sendung Schritte zur Wiedervereinigung. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Lee Soo-yeon. Auf Wiederhören.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Oder schicken Sie eine E-Mail an German@kbs.co.